Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was war heute das E und O in der Oper Köln? Wie wurde unter Leitung von Meron Mendel 4 Tage über den Gazakrieg reflektiert? Und was ist für Josef Haslinger das Wichtigste am 100. Geburtstag des deutschen Penn? Themen dieser Stunde. Orpheus und Eurydike, das Liebespaar, das der Tod trennte, die Götter aber wieder zusammengebracht hätte. Doch der Liebste konnte nicht widerstehen, sich beim Aufstieg aus dem Reich der Finsternis nach seiner Liebsten umzudrehen. Das ist die Basis für eine Uraufführung an der Oper Köln. André Adamex, Ines. Aus Ines, der Abkürzung des Begriffs, der festlegt, wie gefährlich die Störung in einem Atomkraftwerk ist. Stefan Keim hat sich für Fazit diese Uraufführung angesehen und angehört. In was für einer Situation spielt Adamex Liebesdrama?
Ja, so ein richtiges Liebesdrama ist es eigentlich nicht. Also es geht wirklich mehr um ein Endzeitdrama. Das ist eine verstrahlte Landschaft, in die wir da hineinkommen. Und Orpheus heißt eigentlich auch nur noch O und Eurydike nur noch E. Er arbeitet in einem Naturkundemuseum, wird durch einen Unfall Strahlung ausgesetzt und stirbt. Das alles wird aber zeitlich auch verschachtelt erzählt, sodass es schwierig ist, da so eine emotionale Beziehung dazu aufzubauen. Es ist eigentlich ein Stück gegen die Nutzung der Atomkraft.
Wir haben Librettistin und Regisseurin Katharina Schmidt und natürlich die Bühnenbildnerin Patricia Talaco das Ganze ausgestattet?
Das ist schon ein sehr interessanter Raum. Also in der Mitte sind, also auf der Bühne, liegen unglaublich viele weiße Säcke und Wissenschaftler oder Menschen in Schutzanzügen gehen darin herum, messen anscheinend die Strahlung. Gleich am Anfang, in das typische Gebrabbel des Publikums, bevor es losgeht, mischen sich auch schon andere Stimmen, die so etwas angehoben sind und auch das Orchester ist auseinandergeteilt und einige Instrumentengruppen sitzen auch um das Publikum herum und der Großteil des Gürzenich-Orchesters, dirigiert vom Komponisten höchst selbst, ist auf der Bühne. Also das Ganze soll so ein Raumerlebnis sein, was aber dann doch zu wenig eigentlich ausgenutzt wird. Also gerade in Sachen Raumklang, was hier am Anfang ja eindeutig versucht wird, habe ich schon viel intensivere Sachen erlebt.
Und wie ist das jetzt mit der Sortierung? Es klang eben an, dass das nicht so einfach wäre fürs Publikum.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Also man muss wirklich sehr, sehr viel Vorwissen haben und das Programmheft gelesen haben, um überhaupt zu diese ganzen Zeitsprünge mitzukriegen. Es gibt zwar so eine Art Erzählerfigur, also Männer im Schutzanzug haben dann so ein bisschen Hinweise auf diese Orpheus- und Eurydike-Geschichte parat, aber das alles ist auch so verklausuliert geschrieben und man hört es dann natürlich auch gar nicht so genau, dass es dann also wirklich schwierig wird, dem Ganzen zu folgen. Es ist sehr, sehr viel zusammengeworfen in diesem Abend, auch musikalisch. André Adamek ist ja ein Komponist, den das eigentlich auszeichnet, dass er also sehr, sehr viele unterschiedliche Stile immer wieder aufnimmt und durch sich hindurchgleiten lässt. Hier ist es einfach zu viel. Also er hat einen Orpheus Hagen Mattzeit, der sowohl Bariton als auch Countertenor singen kann. Vor allen Dingen Countertenor ist er wirklich sehr, sehr gut. Und er hat eine großartige Idee gehabt. denn dieser O fängt erst an zu singen, im Original ist er ja ein Sänger, hier nicht, er fängt erst an zu singen, wenn seine Geliebte E tot ist. Erst dann findet er seine Gesangsstimme. Tolle Idee, nur wenn ich das so erzähle, dass erst die E schon tot ist und er singt und dann ist sie noch nicht tot und er spricht oder er singt noch nicht so richtig und findet dann erst seine Gesangsstimme, wer soll das denn kaputt? Also ich fand das wirklich einen hochkomplexen Abend und über weite Strecken ist es so leise und kleinteilig, durchaus immer wieder auch schön und faszinierend. Hören wir uns auch vielleicht mal kurz die andere Seite an. Es gibt also, wenn es dann um die Katastrophe geht, auch wuchtige Filmmusik. Also da kann man wohlmeinend auch an Philipp Glass oder Stravinsky denken. Ich hatte aber auch ein bisschen den Soundtrack vom Omen im Kopf. Aber so zerfasert das alles. Man hat mal hier eine Jazz-Einlage, dann plötzlich georgische Gesänge, weil es da auch Sänger aus Georgien gibt und aus anderen südosteuropäischen Ländern. Das ist ja toll, dass sich der Adamek so auch auf die Mitwirkenden einlässt, aber es zerfasert völlig.
Noch ein letztes Wort, das Ganze eine große Choroper ist. Das stimmt zwar, macht die Sache aber eben einfach noch komplizierter.
Ja, also der Chor leistet da einiges und ich möchte auch nicht vergessen, dass Katrin Zukowski als E eine wundervolle Sängerin ist. Überhaupt ist das gut gemacht von der Oper Köln. Das Problem ist, so blöd es klingt, das Stück selbst, weil es dann auch ein bisschen propagandistisch wird. Dann werden zum Beispiel alle Störfälle seit 1952 in Kernkraftwerken aufgezählt, endet 2011 mit Fukushima. Das war ein 7 auf der INES-Skala. Wunderbar, kann man ja machen. Aber wir haben ja heute wieder eine starke Debatte über Atomkraft. Und seit Fukushima gibt es technische Weiterentwicklungen. Mich würde sehr interessieren, was ist eigentlich in den letzten 13 Jahren passiert mit den Störfällen? Das wird ausgespart. Und das finde ich ein bisschen einseitig für so ein Stück, das eben wirklich ein aufrüttelndes Stück über die Atomenergie sein will und es wegen inhaltlicher und dramaturgischer Schwächen, also dieses ganze Durcheinander der Erzählform, aber auch durch dieses zerfaserte musikalische Konzept, wenn ich es überhaupt so nennen will, einfach nicht auf den Punkt kommt. Also es war viel gewollt und sehr wenig geschafft heute in Köln.
Immerhin, Stefan Keim hat es auf den Punkt gebracht. Die Uraufführung von Inès, die nächsten Vorstellungen an der Oper Köln, sind am 22. und 26. Juni. Courbet, Monet, Manet, Van Gogh, Toulouse-Lautrec und Gauguin. Bilder von ihnen befinden sich seit 2021 im Kunsthaus Zürich, Teil der umstrittenen Sammlung des Schweizer Industriellen und Kunstmäzens Emil Georg Bührle. Die Stiftung Bührle hat nun angekündigt, die Rechtsnachfolger der einstigen jüdischen Besitzer suchen zu wollen. Restitutionen würden nicht mehr ausgeschlossen. Stefan Koldehoff, ist diese Ankündigung eine Überraschung?
Ja, das ist schon eine Überraschung und die muss man, glaube ich, in einem etwas größeren Rahmen sehen. Es tut sich im Moment insgesamt sehr viel in der Schweiz, was den Umgang mit NS-Raubkunst angeht. Und das hängt damit zusammen, dass man bisher eigentlich immer das Selbstverständnis hatte, die Schweiz hatte mit den Nazis nichts zu tun, das war ein sicherer Ort und wer es geschafft hatte, seine Schätze, seine Bilder in die Schweiz zu bringen und dann da irgendwann verkauft hat, der hat es nicht unter dem Druck des Nationalsozialismus getan. Deswegen müssen wir als Schweiz uns da gar nicht drum kümmern. Das ist immer schon eine umstrittene Einstellung gewesen. Und die hat sich jetzt geändert. Die hat sich geändert seit 25 Jahren nach der sogenannten Washingtoner Erklärung, also der Selbstverpflichtung öffentlicher Museen nach NS-Raubkunst zu suchen, man ganz deutlich gesagt hat, das kann sich nicht auf die Bilder allein beziehen, die in Deutschland gestohlen, geraubt, enteignet, beschlagnahmt wurden. Da muss man tatsächlich die Schweiz auch mit einbeziehen.
Was ist denn über die Bilder bzw. ihre verfolgten jüdischen Besitzer bekannt?
Das sind solche Bilder, die man tatsächlich geschafft hat, in die Schweiz zu bringen. Irgendwann nach 1933. Es gab Menschen, die sehr früh gemerkt haben, das geht nicht gut in Deutschland, vor allen Dingen für jüdische Menschen nicht. Und die haben es dann, solange das noch möglich war, tatsächlich vermocht, Bilder, einzelne, aber auch größere Sammlungen in die Schweiz zu bringen. Und haben dann aber natürlich irgendwann festgestellt, wir haben hier keine Verdienstmöglichkeiten. Das lag daran, dass die Geschäfte, denen man in Deutschland nachgegangen ist, ob als Rechtsanwalt, ob als Kaufhausbesitzer in verschiedensten Berufen, dass die einfach nicht mehr da waren. Es lag aber zum Teil auch an der restriktiven Immigrationspolitik der Schweiz, wo man nicht sofort arbeiten durfte. Also musste man irgendwann ans Tafelsilber bzw. an die guten Gemälde. Und der Verdacht besteht bei diesen fünf Bildern von Courbet, Monet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh und Gauguin, bei denen die Stiftung Bühle nach wie vor Eigentümerin der Bilder gesagt hat, da müssen wir tatsächlich jetzt genauer hingucken und deswegen werden sie mal erst abgehängt.
Und was ist das Spezielle an Eduard Manets Sultanin?
Bei der Sultan, die dem jüdischen Sammler Max Silberberg in Breslau gehört hat, da sollen noch Untersuchungen stattfinden, ob er die tatsächlich verkauft hat, weil er in der Schweiz oder weil er nach seinem Exil, nach seiner Flucht aus Deutschland, Breslau gehörte ja damals zum Deutschen Reich, keine Verdienstmöglichkeiten mehr hatte oder ob er so die Argumente der anderen Seite so schlecht gewirtschaftet hatte, dass er ohnehin ganz allgemein unter wirtschaftlichem Druck stand und so oder so hätte verkaufen müssen. Und da sagt die Stiftung jetzt, das wollen wir so genau gar nicht mehr prüfen. Wir sind aber bereit, so etwas wie eine Entschädigungszahlung zu leisten. Zu einer Restitution, also einer dinglichen, einer physischen Rückgabe des Bildes, sei man aber nicht bereit.
Das Kunsthaus und die Stadt Zürich wollen wissen, was es mit Raubgut bzw. Fluchtgut auf sich hat. Raphael Groß, der Chef des Deutschen Historischen Museums in Berlin, ist im letzten Jahr mit der Prüfung beauftragt worden. Ende Juni soll der Bericht wohl fertig sein. Nimmt die Ankündigung der Stiftung das Ergebnis jetzt indirekt voraus?
Ich würde das nicht so sehen, denn es soll ja auch hier jetzt mal erst geprüft werden. Also das ist nicht ein Konkurrenz, sondern eher ein ergänzendes Unternehmen. Aber es zeigt nochmal ganz deutlich, was sich da im Moment in der Schweiz tut. Also dass über das sogenannte Fluchtgut, Bilder, die sich in der Schweiz befanden und dort verkauft worden sind, dass da überhaupt drüber diskutiert wird, das wäre noch vor einem halben Jahr undenkbar gewesen, dass das Kunstmuseum Bern als erstes jetzt gesagt hat, wir wollen das aber tun. Das hat zu einem Sturm der Entrüstung bei anderen Museen, aber auch im Schweizer Kunsthandel geführt. Wie kann man denn? Wir waren doch die Guten. Wir waren doch diejenigen, die verfolgten Menschen geholfen haben, noch Geld für Visa, für Flucht, für Bestechungen und so weiter oder eben für einen Lebensunterhalt zu generieren. Da hat es hinter den Kulissen ganz, ganz gewaltig gescheppert und dieses Scheppern ist noch nicht zu Ende. Und dass da jetzt die Stiftung Bühle sagt, wir akzeptieren diese neuen Regeln, also nicht nur die pure NS-Raubkunst, sondern auch das Fluchtgut mit einzubeziehen, das ist schon ein Signal, dessen Wirkung man, glaube ich, überhaupt nicht geringschätzen darf.
Wo glauben Sie denn, könnte es demnächst scheppern?
Ich glaube, dass es in jedem Schweizer Museum scheppern könnte, denn, das muss man auch ganz klar sehen, die Schweizer Museen haben damals natürlich profitiert. Irgendwo mussten die Bilder ja hin und die sind zum Teil geschenkt worden, die sind zum Teil dann aber auch zu marktüblichen, aber auch zu sehr günstigen Preisen in anderen Fällen angekauft worden. Und ich glaube, dass es kein Schweizer Museum gibt, das nicht sicher sein kann, dass solche Prüfungen demnächst auch im eigenen Depot stattfinden müssen.
Stefan Koldehoff über die Ankündigung der Schweizer Stiftung Bühle, Rechtsnachfolger von Kunstwerken einstiger jüdischer Besitzer zu suchen. Das Haus der Berliner Festspiele. 4 Tage stand der 7. Oktober 2023 im Mittelpunkt. Mit Reflexe und Reflexion waren Diskussionen über den Gazakrieg und die Debatte in Deutschland überschrieben. Gerd Brendel über das umfängliche Programm.
Am Anfang keine geschliffene Rede des Kuratorinnen-Teams, dem Historiker Meron Mendel und der Politologin Saba Nur-Cema, sondern Stammeln, Ring nach den richtigen Wörtern in einer Debatte, in der große Begriffe wie Geschütze aufgefahren werden.
Aber nicht nur die Konfliktlinie zwischen Juden und Muslimen, der Maron erwähnt hat, auch innerhalb des demokratischen Lagers wird ein Konflikt sichtbar unter jenen, die eigentlich die gleichen Werte teilen, die eigentlich die gleichen humanistischen Werte teilen. Die zwei Imperative, nie wieder Holocaust und nie wieder Kolonialismus, werden auf eine Art und Weise gegeneinander in Stellung gebracht, als ob sie sich gegenseitig ausschließen.
Extreme Vereinfachung und extreme Verwirrung.
Extreme Simplification and extreme confusion.
So beschrieb die Philosophin Eva Illouz in ihrer Eröffnungsrede die gegenwärtige Debatte. Als undetached Jew, als nicht losgelöste Jüdin, spräche sie hier. Extrem vereinfachend und falsch sei die Darstellung der Geschichte Israels als koloniales Projekt.
Zionism was a struggle for self-determination and not an attempt at economic exploitation, which is the principal motivation of colonialism.
Denn beim Zionismus ging es um Selbstbestimmung und nicht um Ausbeutung einer Kolonie. Dass Palästinenser die israelische Besatzung nichtsdestotrotz als kolonial erleben, sei aber genauso wahr. Am Ende ihres Plädoyers gegen die extreme Vereinfachung erzählte Illouz von einer Begegnung mit jüdisch-israelischen und palästinensisch-israelischen Schulleitern. Deren Offenheit habe sie berührt und das starke Bewusstsein, dass alle gemeinsam das gleiche Schicksal teilten.
You had this sense, deep sense, that the Jews and the Arabs in the room had a very strong sense that they shared their fate together.
Dieses gemeinsame Schicksal stand einen halben Tag lang im Fokus. Juden, Jüdinnen, Palästinenser, Palästinenserin zwischen Mauern und Wünschen, lautete der Titel. Und das in einer Situation, wo die schlimmsten Albträume aller gerade wahr werden, so der palästinensische Politiker und Friedensaktivist Mohammad Darawashe. Der Albtraum jüdischer Israelis, Terror ausgeliefert zu sein, der Palästinenser in Gaza von der Landkarte ausradiert zu werden und der palästinensischer Israelis im eigenen Land endgültig zu Bürgern zweiter Klasse degradiert zu werden. Die wenigen, die trotzdem wie Darawashe, der seit Jahren einen jüdisch-palästinensischen Lehreraustausch organisiert, die Hoffnung nicht aufgeben, die zahlen einen hohen Preis.
And we will continue to pay very dear prices as long as this situation continues. I personally unfortunately had to pay a very dear price on October 7th.
Darawashes Cousin wurde von den Hamas-Terroristen am 7. Oktober ermordet als Sanitäter auf dem Supernova-Festival. Seine Tochter wurde vor kurzem von der israelischen Polizei verhaftet, weil sie gegen den Krieg in Gaza demonstrierte.
If today the Israeli government means that in order to secure Jewish life in Israel, it has to go to this endless war.
Wenn die israelische Regierung meint, jüdisches Leben in Israel hängt allein von einem endlosen Krieg und der Zerstörung Gazas ab, kann ich das nicht akzeptieren, sagt Shaul Setter von der renommierten Jerusalemer Kunsthochschule Bezalel. Gemeinsam mit palästinensischen und jüdischen Studierenden und Kollegen geht es ihm darum, umzudenken.
You know, we need to rethink the entire system. We need to rethink Israel.
Israel als jüdischen Staat umzudenken und neu zu denken als Staat aller Bürger und Bürgerinnen. Die Geschichten der anderen hören, auch darum ging es an diesen Tagen. Der Regisseur Amos Gital zeigt, wie das auf der Theaterbühne geht. In Haus kommen die ehemaligen palästinensischen Bewohner einer alten Villa in Jerusalem zu Wort, wie die neuen Eigentümer, Nachfahren von Holocaust-Überlebenden, mit ihren Geschichten. Und hier in Deutschland, hier hat die Geschichte des Holocausts zur Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson geführt. Aber was bedeutet das angesichts zehntausender ziviler Todesopfer in Gaza? Der arabisch-deutsche Journalist Yassin Mushabash brachte es in seiner englisch gehaltenen Rede zur Eröffnung auf den Punkt. Seine arabischen Freunde würden verstehen.
Okay. I understand that Germans have concluded from their history,
dass wegen ihrer Geschichte Deutsche die Verantwortung dafür übernommen haben, für die Sicherheit von jüdischem Leben einzustehen. Aber trägt Deutschland denn keine Verantwortung für die Palästinenser? Verdienen die etwa kein Leben in Sicherheit? Und die palästinensisch-deutsche Journalistin Alena Jabarine erzählte, wie sie den öffentlichen Raum hierzulande nach dem 7. Oktober und nach dem Beginn des Krieges erlebte.
Flaggen wurden überstrichen, abgenommen von Polizisten, die quasi palästinensische Flaggen übermalt haben in der Sonnenallee. Das hatte symbolisch schon die Wirkung auf Menschen wie mich und andere. Okay, alles klar, dann sollen wir jetzt also hier aus dem öffentlichen Raum verschwinden.
Während dieser 4 Tage zu Gaza, Israel und Deutschland in Berlin war er da, der Raum für viele Stimmen. Im Streit, etwa um die Studierendenproteste an deutschen Hochschulen. Darum, wo Kritik an Israel in Antisemitismus umschlägt. Antworten? Gar Lösungsvorschläge? Fehlanzeige. Aber darum ging es auch gar nicht. Wie antwortete die israelisch-deutsche Regisseurin Sapir Heller auf die Frage nach ihrer Hoffnung? Menschen finden, mit denen sie gemeinsam Fragen stellen kann. Nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Geschichte und Zukunft. Das klingt nach wenig, aber es ist viel. In Zeiten von einfachen, allzu einfachen großen Worten.
Reflexe und Reflexion über den 7. Oktober, den Hamas-Terror und den Krieg im Gaza im Haus der Berliner Festspiele. Weiter geht's mit Christian Riedel.
Mit dem Publikumspreis für die Ensemble-Komödie Bad Shabbos ist in New York das Tribeca Filmfestival zu Ende gegangen. Der Film erzählt von einem Shabbat-Dinner in New York, das außer Kontrolle gerät. Zuvor hatte bereits Griffin in Summer die Jury-Auszeichnung als bester US-amerikanischer Spielfilm erhalten. Darin geht es um das Erwachsenwerden eines Theaterregisseurs im Teenageralter. Bike Chess, ein Mediendrama aus Kasachstan, gewann den Preis als bester internationaler Film des Festivals. Bester Dokumentarfilm wurde Hacking Hate, in dem der schwedische Regisseur Simon Klose undercover bei der Neuen Rechten recherchiert. Mit dem Preis für die beste Kameraführung in einer internationalen Produktion an Constanze Schmidt ging auch ein Jurypreis an eine Deutsche. Sie erhielt die Auszeichnung für das chinesische Drama Some Rain Must Fall. Mit einer Aufführung der Messe in H-Moll in der ausverkauften Thomaskirche ist das 25. Leipziger Bachfest nach 10 Tagen zu Ende gegangen. Die Organisatoren berichteten zum Abschluss von Bestwerten bei den verkauften Tickets. Intendant Michael Maul sagte, er sei einfach nur überglücklich und sprachlos über die unglaubliche Stimmung in den Konzerten und in der gesamten Stadt. Zugleich dankte er den Musikerinnen und Musikern sowie allen anderen Beteiligten vor und hinter den Kulissen. Insgesamt hätten fast 76.000 Menschen aus mehr als 50 Nationen die 157 Veranstaltungen besucht. Die Auslastung der Hauptkonzerte habe bei 90% gelegen, in den Bachkirchen sogar bei 95%. Mehrere hundert schwule, lesbische, bisexuelle und transsexuelle Angehörige des ukrainischen Militärs sowie ihre Unterstützer haben in Kiew mehr Rechte gefordert. Die demonstrierenden Soldatinnen und Soldaten trugen zum Teil Regenbogen- und Einhornabzeichen an ihren Uniformen. Sie riefen die ukrainische Regierung auf, ihnen offizielle Rechte für eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft zu gewähren. Die Demonstration, die als Pride-Marsch beschrieben wurde, fand angesichts von Drohungen durch Gegendemonstranten unter starker Polizeipräsenz statt. Befürworter von Reformen zugunsten von Rechten für gleichgeschlechtliche Partnerschaften argumentieren, dass so etwas einen weiteren Unterschied im Vergleich zu dem die Ukraine angreifenden Russland darstellen würde. In Russland sind die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen erheblich beschränkt. Mitarbeitende der US-Botschaft und mehrerer europäischer Botschaften nahmen an der Kundgebung teil.
Ab morgen tagt in Hamburg der PEN Deutschland. Eine Woche fast diskutieren Schriftstellerinnen und Autoren öffentlich nach dem internen Beben vor 2 Jahren das Motto: Nach jeder Zeit kommt ein neues Stück Zeit. Gleichzeitig wird aber auch zurückgeschaut, denn der PEN Deutschland feiert seinen 100. Geburtstag. Ehrenpräsident Josef Haslinger ist am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der PEN als internationaler Autorenverband wurde 1921 in London gegründet und die deutsche Delegation unter Gerhard Hauptmann war 3 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nicht bei allen beliebt. Was passierte damals?
Es war so, dass im Ersten Weltkrieg viele Autoren für die Kriegspropaganda gearbeitet hatten. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch in England war das so. Und interessanterweise war einer der Chefs dieser literarischen Kriegspropaganda, der John Goldsworthy, der erste Präsident des internationalen PEN. Und in Deutschland war dieselbe Situation. Ludwig Fulda, der erste Präsident, war der Verfasser eines wirklich, sagen wir, rabiaten Propagandaaufrufs gewesen, in dem eigentlich eine deutsche Kriegsschuld oder eine Verantwortung für den Ersten Weltkrieg völlig zurückgewiesen wurde und noch dazu starke rassistische Untertöne gegen England und Frankreich ins Treffen geführt wurden. Also wirklich eine üble Schrift, die übrigens auch von Gerhard Hauptmann unterzeichnet war. Und dann, als der PEN-Club zunächst einmal, da war er ja noch international in London gegründet wurde, wurde Gerhard Hauptmann zum Ehrenmitglied ernannt, obwohl alle wussten, dass er eigentlich ein starker nationaler Propagandist im Ersten Weltkrieg gewesen war. Das hatte dazu geführt, dass die Belgier zum Beispiel nicht teilnehmen wollten, wenn Gerhard Hauptmann anwesend ist.
Der internationale PEN bzw. der PEN Deutschland 1924 hatte eher eine Stoßrichtung. Ist das in irgendeiner Form mit dem zu vergleichen, wie der PEN heute dasteht?
Die Stoßrichtung hat sich verändert. Damals ging es tatsächlich, und das war der Hauptzweck, es ging um Völkerverständigung. Diejenigen, die Hass geschürt hatten gegeneinander, sollten sich treffen, einander die Hände reichen und einen konstruktiven Dialog beginnen. Das war die Idee und die wurde auch durchgeführt und war überaus erfolgreich. Die Versöhnung hat freilich, vielleicht hat man sich auch ein bisschen überschätzt, wenn Autoren zusammentreffen, heißt das noch lange nicht, dass die Völker sich verständigen können. Aber so in diese Richtung war es gedacht. Und dieser Gestus hat sich natürlich verschoben im Laufe der Jahre. Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg hat er sich dahin verschoben, dass der PEN eine internationale Instanz ist für die freie Meinungsäußerung in aller Welt.
Welche Rolle spielt dabei, dass 1933 ja auch der deutsche PEN nationalsozialistisch eingenordet wurde, um den Bogen in die Gegenwart zu schlagen? Wie wichtig ist es heute zu betonen, dass der PEN eine politische Institution ist?
In den ersten Jahren hat John Goldsworthy, der immerhin, glaube ich, bis 32 oder 33 internationaler Präsident war, wollte die Politik völlig raushalten aus dem PEN. Was sozusagen er wollte gegenüber dem, was die Autoren früher gemacht haben, nämlich sich politisch einzumischen und politische Propaganda zu schüren, wollte er sich völlig zurückziehen in das Gegenteil und eine Art internationalen intellektuellen und literarischen Diskurs führen. Und in den ersten Überlegungen zur PEN-Charta steht auch schon drin, dass man die Kunst und die Literatur aus diesen politischen und nationalen Wirren heraushalten muss, weil Kunst und Kultur gleichsam eine internationale Währung sind, die allen zur Verfügung stehen muss. Das hat sich natürlich nicht so halten lassen. Noch bevor der Nationalsozialismus dann gemacht war, wurden im deutschen PEN die Reihen für linke Autoren geöffnet. Also für Autoren, die ihre Literatur bewusst politisch verstanden. Da gehörte Bertolt Brecht natürlich dazu, der Alfred Döblin. Es war auch sogar schon der Heinrich Mann gewählt worden. Er hat allerdings damals diese Wahl nicht angenommen, ist erst später dann im Exil PEN der erste Präsident geworden. Es kam also Anfang der 30er Jahre im PEN tatsächlich zu einer Politisierung und zu politischen Auseinandersetzungen. Ludwig Fulda hat ja dann auch sein Amt abgegeben. Und es kam zu dieser Auseinandersetzung mit den Nazis, die in den PEN hineindrängten und mehr oder weniger den PEN kapern wollten. Was ihnen gelungen ist, weil ja die Autoren dann massenweise aus Deutschland flüchten mussten.
Angesichts des deutlichen Rechtsrucks bei den Europawahlen und mit Blick auf die nächsten Wahlen, ich sag mal ganz vorsichtig, wo auch immer sie anstehen mögen, wie wichtig ist der PEN im Jahr 2024 für Sie?
Ich glaube, dass der PEN enorm wichtig ist. Diese neue Zensurmaßnahmen, man kann sagen, fast in aller Welt, bilden sich neue autoritäre Strukturen heraus. Es bilden sich neue Wege heraus, die öffentliche Meinung zu dominieren und den individuellen Ausdruck zu beschneiden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es eine Organisation gibt, in der weltweit, dass die vernetzt sind, dass die gemeinsame Sache machen, dass es dort ein Writers in Prison Committee gibt, dass man also die Verfolgung von der schreibenden Zunft in aller Welt in den Blick nimmt und versucht, diesen Menschen zu helfen. Dann gibt es auch noch dieses Exilnetzwerk, das es verfolgten Autoren möglich macht, eine neue Existenz aufzubauen oder zumindest die Verfolgungslage in ihrem Heimatland abzuwarten, ob sie sich ändert oder nicht.
Aber es bleibt trotzdem bei dem, was Sie eingangs sagten, wenn sich Autoren und Schriftstellerinnen in den unterschiedlichen Ländern vernetzen, dann heißt das eben leider nicht, dass die Länder sich vernetzen und miteinander kooperieren.
Das ist richtig. Das heißt, meiner Ansicht nach müsste man diese Anfangsintention, die ja eben nicht so sehr auf den individuellen Ausdruck des freien Wortes gerichtet war, sondern eben auf die Völkerverständigung. Das müsste man wieder stärker akzentuieren. Und das heißt natürlich, da würde der Ben automatisch eine stärkere politische Funktion wieder einnehmen müssen und sich auch so verstehen, was viele Zentren auch tun. Also diese ursprüngliche Parole von John Galsworth, no politics under no circumstances, das gilt sicher nicht. Das hat sich einfach nicht halten lassen, das ist ja spätestens im Dritten Reich zusammengebrochen.
Sagt Josef Haslinger, Ehrenpräsident des PEN Deutschland, der ab morgen sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Herr Haslinger, besten Dank und noch einen sehr schönen Abend.
Ich danke Ihnen. Bitte.
The Academy Museum of Motion Pictures. Vor nicht mal 3 Jahren ist das Oscar-Museum in Los Angeles eröffnet worden. Aber weil bekanntlich nicht alles Gold ist, was glänzt, hat Katharina Wilhelm zu berichten, dass über den fast 30.000 Quadratmetern für den wichtigsten Filmpreis der Welt der Himmel immer noch schief hängt.
Schon gleich nach der Eröffnung des Oscar-Museums im Jahr 2021 hagelte es Kritik an der Ausstellung zur Geschichte Hollywoods. Die jüdischen Gründerväter seien zu wenig porträtiert worden, bemängelte beispielsweise die NGO Anti-Defamation League, die sich gegen Diskriminierung von Juden einsetzt. Diese Lücke wollte das Museum im Mai mit der Ausstellung Hollywoodland schließen. Sie erzählt unter anderem davon, dass viele jüdische Filmschaffende in den 1920er Jahren nach Los Angeles kamen, auch um Antisemitismus zu entfliehen. Die Filmindustrie selbst, genauso wie LA, bot ihnen die Chance, ihre eigene Identität neu zu definieren. Sie konnten hier Dinge erreichen, die für jüdische Einwanderer normalerweise tabu waren. Erklärte Kuratorin Dara Jeff zur Ausstellungseröffnung. Die Auswanderung in den Westen bedeutete allerdings nicht, dass sie dort ihre jüdische Identität besser ausleben konnten, sondern dass sie oft ein neues, angepasstes Leben begannen. Auch indem sie zum Teil ihre jüdischen Nachnamen ablegten. Aus Goldfish wurde Goldwyn, aus Wonsal wurde Warner. Grund dafür war eine Art Mentalität der Angst. Es gab eine sehr reale Bedrohung durch Antisemitismus und Zensur. Die Ausstellung zeigt die jüdischen Studiobosse wie Adolf Zukor, Karl Lemle oder Louis B. Mayer als wichtige Mitbegründer von Hollywood. Lässt dabei aber auch nicht aus, dass es in diesem neu entstandenen Studiosystem Probleme gab. Rassismus gegen Schwarze beispielsweise und Sexismus. Wir scheuen uns nicht, komplexe Geschichten zu erzählen. Die größte Ironie bei dieser Geschichte ist meiner Meinung nach, dass dieses Studiosystem in vielerlei Hinsicht Menschen ausgegrenzt hat. Es gab, obwohl jüdische Filmemacher involviert waren, auch nicht viele jüdische Geschichten und Charaktere in den Filmen. So Jeffy. Zu den Porträts der jüdischen Filmemacher gehören viele kritische Zuschreibungen. Sie werden selbst als sexistisch, machthungrig und tyrannisch bezeichnet. Genau an dieser Darstellung entzündet sich nun Kritik. Das Academy Museum habe sie übermaßen schlecht dargestellt, im Gegensatz zu anderen Filmemachern, heißt es in einem offenen Brief einer Gruppe, die sich United Jewish Writers nennt.
Wir möchten unsere extreme Enttäuschung und Frustration über die Ausstellung zum Ausdruck bringen. Mit Worten wie Tyrann, Unterdrücker, Frauenheld, Raubtier, Vetternwirtschaft und Vorurteile ist dies der einzige Teil des Museums, der diejenigen verteufelt, die er angeblich würdigen will. Obwohl wir den Wert der Auseinandersetzung mit Hollywoods problematischer Vergangenheit anerkennen, ist die verabscheuungswürdige Doppelmoral der Ausstellung Jewish Founders, die nur die Juden für diese problematische Vergangenheit verantwortlich macht, inakzeptabel und, ob beabsichtigt oder nicht, antisemitisch.
Zu den bisher rund 350 Unterzeichnern gehören laut New York Times unter anderem Prominente wie Friends-Schauspieler David Schwimmer oder die Marvelous Mrs. Maisel-Autorin Amy Sherman-Palladino. Für die Museumsverantwortlichen dürfte dies ein herber Schlag sein. hatten diese sich bei der Eröffnung eigentlich auf die Fahnen geschrieben, vor allem marginalisierten Gruppen ein Gehör zu verschaffen. Zu den ersten Ausstellungen des Oscar-Museums gehörte etwa die Geschichte schwarzer Filmemacher sowie die Geschichte um die Diskriminierung der ersten schwarzen Oscar-Gewinnerin Hattie McDaniel im Jahr 1940. Das Museum meldete sich nun nur in einem knappen Statement zu Wort und versprach, auf die Vorwürfe einzugehen. Ein Expertenkomitee solle nun über Ergänzungen und Überarbeitungen der Ausstellung beraten.
Eigenwillig ist jeden Tag auch die Kulturpresseschau in Fazit. Heute kommt sie von Ulrike Timm.
Die Mistwahl, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Eine Influencer-Plattform hat die erste Misswahl für KI-Frauen ausgerufen. Alle KI-Avatare haben Social-Media-Präsenzen mit teilweise Hunderttausenden Followern, auf denen ihre Schöpfer dem Publikum Fabelgeschichten von perfekten Lebensläufen erzählen und nebenbei Produkte platzieren. Denn Marken sind enorm daran interessiert, Models einzusetzen, die niemals altern, keinerlei Faktoren machen und über die sie außerdem noch die absolute Kontrolle ausüben können. Wir lesen mit Gruseln diese Nachrichten aus der unschönen neuen Welt und sind, wie süddeutscher Autor Michael Mohrstedt, nicht besonders erstaunt, dass die künstliche Intelligenz dünne, weiße KI-Frauen ins Rennen schickt, denn die KI wird ja mit dem gefüttert, was die Branche so kennt, und das potenziert sich entsprechend. So entsteht eine perfekte Feedback-Schleife, notiert die Süddeutsche Zeitung bitter. Aus den Massenbildern von dünnen, schönen Frauen entstehen KI-generierte Bilder von dünnen, schönen Frauen, die dann zu dünnen, schönen KI-generierten Influencern werden, die Bilder erzeugen, die letztendlich wieder in das kollektive Medienbewusstsein zurückfließen. Nichts daran ist schön und nichts wahr. Schönes und ganz Reales berichtet die Frankfurter Allgemeine aus Leipzig. Das diesjährige Bachfest schloss Interpreten und Hörer noch enger zusammen. Es durfte nämlich kräftig mitgesungen werden, bei den Chorälen. So war es auch zu Bachs Zeiten üblich. Alle miteinander, richtige und falsche Töne, unisono und alles echt und stimmstark. Einige der Besucher bei den Morgenmotetten hätten dabei noch einen Bürotag vor sich oder auch schon eine Nachtschicht hinter sich gehabt, mutmaßt Gerald Felber. 157 Veranstaltungen in 9 Tagen wollen ja auch gesungen und besucht werden, und offenbar hat das in Leipzig einmal mehr gut geklappt. Ganz Unermüdliche nutzten das Festival gar für einen Bach-Totalparcours, hielten durch von der Frühmette bis zum Mitternachtskonzert. Der Tagesspiegel gibt einen Ausblick auf das traditionsreiche jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg. Wie aber kuratiert man ein Festival, das jüdisches Leben feiern will, im Jahr nach dem größten Pogrom an Juden seit dem Holocaust, fragt Tagesspiegel-Autorin Lena Schneider. Wie immer nur trauriger, meint die Filmhistorikerin Wohl von Haselberg trocken. Eine zusätzliche Filmreihe zum Terrorismus werde es geben, der Angst begegnen, heißt sie. Zudem noch mehr Podien und Möglichkeiten zum Austausch. Wir wollen jüdische Lebenswelten radikal divers in ihrer Unterschiedlichkeit zeigen, so die Kuratorin. Trauma ist nur ein Teil davon, Israel ebenso. Und, das ist den Veranstaltern ebenfalls wichtig, keiner der Filme ist lamoyant. Der Tagesspiegel zum 30. jüdischen Filmfestival Berlin-Brandenburg. Die Taz widmet sich einem neuen Nachrichtenangebot der Tagesschau in einfacher Sprache. Aus dem Finanzminister wird der Minister für Geld, momentan eher Minister für kein Geld, wie Christian Lindner auf Ex mit Zwinkersmiley mitteilte. Taz-Autorin Emma Tries hält die Tagesschau in einfacher Sprache für einen dringend notwendigen Schritt und zeigt sich äußerst befremdet angesichts dumpfer Reaktionen im Netz, wo man sich vielfach hämisch äußert. Dabei hätten 17 Millionen Erwachsene Schwierigkeiten, komplexe Texte zu verstehen. Fazit der Taz: Die Tagesschau in einfacher Sprache sollte sich jeder zumindest einmal angeschaut haben. Sich dem Unbekannten auszusetzen ist wichtig, die Bedürfnisse anderer anzuerkennen noch viel mehr.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.